alle herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag heute Morgen mit dem Thema geistliche Kostbarkeiten aus dem Mehrheitstext. Für die, die jetzt über den Livestream zugeschaltet sind, die können das Skript ausdrucken. Man muss bei der Beschreibung des Videos ein bisschen runtergehen und dann hat man den Link, um diesen Text runterzuladen. Ich möchte ganz kurz ins Thema einführen. Wir besitzen heute ca. 5760 Handschriften des Neuen Testaments. Das ist eine sensationelle Zahl. Wenn man das vergleicht mit lateinischen oder griechischen Klassikern, da ist es üblich, dass man für ein Werk in einem guten Fall, sagen wir, 10 Handschriften hat. Für das ganze Neue Testament, für die 27 Bücher, 5760 Handschriften. Und die stammen aus allen Jahrhunderten. Und zwar, gewisse werden von einigen Forschern sogar aufs erste Jahrhundert datiert und dann unangefochten zweites Jahrhundert, drittes, viertes, fünftes und so weiter bis ins 16. Jahrhundert. Und da wurde dann das Abschreiben von Texten unnötig durch den Buchdruck. Also 90% von all diesen Handschriften bilden zusammen eine ganz erstaunliche Einheit mit einer überwältigenden Übereinstimmung im Wortlaut. Diese große Gruppe der Handschriften nennt man den Mehrheitstext. Im Weiteren auf dem Skript ist das abgekürzt MT, Mehrheitstext. Es gibt ganz starke Argumente, dass dieser Text, der Mehrheitstext, den Urtext genau wiedergibt. Und zwar ganz im Gegensatz zum Minderheitstext nach Nestle-Aland. Das ist die wissenschaftliche Ausgabe, Nestle-Aland, 28. Auflage. Bis ins 19. Jahrhundert bauten die Bibelübersetzungen im Prinzip auf den Mehrheitstext auf. Und zwar auf eine Sonderform, die nennt man Textus Receptus. Das sind die Mehrheitstexthandschriften aus der Reformation. Aber ab dem 19. Jahrhundert kam eine Wende. Da haben gewisse Gelehrte gesagt, nein, der wirklich gute Text, das ist nicht der Mehrheitstext, sondern wir müssen uns abstützen auf die Handschrift Vaticanus und Sinaitus. Das waren zwei Handschriften, die bekannt wurden im 19. Jahrhundert, die sehr alt sind, aus dem 4. Jahrhundert. Und im 20. Jahrhundert hat man noch viele Papyri gefunden, die noch älter sind als eben diese zwei großen Handschriften. Und auf dieser Minderheit von Handschriften hat man einen neuen Text, den man kurz nennt Nestle-Aland, aufgebaut. Und die meisten modernen Übersetzungen, die preisen das als den wahren Text. Und es ist auch so, an Bibelschulen, theologischen Ausbildungsstätten wird verkündet, das ist der wissenschaftliche Text, Mehrheitstext kann man heute vergessen. Und was aber auffällt, ist, dass die starken Argumente für den Mehrheitstext normalerweise an diesen Ausbildungsstätten gar nicht verkündet werden. Ich bin so erstaunt zu sehen, Leute, die wirklich vom Fach sind, wie die gar nicht wissen, was eigentlich die starken Argumente sind für den Mehrheitstext. Das ist die Ausgabe von Robinson Pierpont und sie ist sehr geschickt gemacht. Sie gibt nicht nur also den Mehrheitstext wieder, sondern in der Fußnote werden alle Abweichungen zu Nestle-Aland gleich verzeichnet, sodass man sofort im Bild ist, wo die Unterschiede sind zwischen eben den meisten modernen Übersetzungen und dem, was man früher benutzte. Nun ist es so, ich habe früher einen Bibelstudientag gemacht mit dem Titel Welches ist der ganz genaue oder der ganz exakte Bibeltext? Mehrheitstext contra Nestle Aland. Und das kann man auch nachhören auf YouTube, wenn man eingibt. Noch nicht auf meinem Kanal, das war noch ein bisschen früher. Und dazu gibt es auch ein Skript. Man kann es auch nachhören auf sermon-online.de. Und da findet man eben die Übersicht und Zusammenstellung der wichtigsten Argumente, die ganz klar dafür sprechen, dass der Mehrheitstext der ursprüngliche Text ist. Und somit ist klar, heute Morgen möchte ich nicht jetzt nochmal all diese Argumente wiederholen und beweisen, warum das eindeutig der Text ist, der dem Urtext entspricht, sondern ich möchte auf ganz konkrete Beispiele eingehen und zeigen, welche Konsequenzen es hat, wenn man Nestle Aland gegenüber dem Mehrheitstext vorzieht und welchen Verlust das mit sich bringt, geistlichen Verlust und positiv ausgedrückt, so wie der Titel des Vortrags heute Morgen heißt, da möchte ich zeigen, welche geistlichen Kostbarkeiten es gibt, wenn wir den Mehrheitstext als Grundlage nehmen. Und damit möchte ich zuerst beginnen mit zwei krassen Beispielen. Es ist nämlich so, im Nestle Aland Text, im Minderheitstext, gilt der Bericht der Ehebrecherin Johannes 7 am Schluss bis Johannes 8, Vers 11 als nicht authentisch. Wir schlagen auf. Johannes 7, 53 bis 8, 11 wird in Nestle Aland so gekennzeichnet, dass dieser Text nicht ursprünglich ist und also nicht zum Johannesevangelium gehörte. Und dasselbe gilt dann auch für den Schluss von dem Markus-Evangelium, Markus 16, die letzten Verse werden wir gleich noch sehen, 9 bis 20 werden auch als unecht dargestellt. Nun, das hat enorme Konsequenzen. Interessant ist, in modernen Übersetzungen, die sich auf Nestle Aland stützen, ist das ganz normal, dass man diesen Text trotzdem drin hat. Irgendwie würde es zu stark schockieren, wenn das ganz weg ist. Aber mit Fußnoten wird dann klar gemacht, eigentlich gehört das nicht dazu. Also einfach weg. Ich lese zuerst aus Johannes 7, 53. Und sie gingen ein jeder in sein Haus. Jesus aber ging an den Ölberg. Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel. Und alles Volk kam herzu. Und er setzte sich und lehrte. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau zu ihm, im Ehebruch ergriffen, und stellen sie in die Mitte. Und sagen zu ihm, indem sie ihn versuchten, Lehrer, diese Frau ist im Ehebruch bei der Tat selbst ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, um ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten und von dem Gewissen überführt wurden, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, anfangend von den Ältesten. Und Jesus wurde allein gelassen mit der Frau in der Mitte. Als Jesus sich aber aufgerichtet hatte und aus der Frau niemand sah, sprach er zu ihr, Frau, wo sind sie, deine Verkläger? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile oder verdamme dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Das soll also nicht dazugehören. Nachher geht es ja wieder weiter mit Vers 12. Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn man also diesen Text rausnimmt, Johannes 7, 53 bis 8, 11, dann würde dieser Vers 12 da direkt anschließen an 7, Vers 52. Und das ist ein bisschen erstaunlich. Ich muss erklären, in Johannes 7 geht es um das Laubhüttenfest im Jahr 31. Der Herr Jesus ging an dieses Fest. Am letzten Tag dieses Festes, also am 7. Tag, da stand er auf, Johannes 7, Vers 37, an dem letzten, dem großen Tag des Festes. Aber stand Jesus da und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Und jetzt muss ich erklären, diese Sensation. Der Herr am letzten Tag steht inmitten der Abertausenden von Festbesuchern im Tempel auf und ruft, wer Durst hat, soll zu ihm kommen. Wer bei ihm trinkt, wird zu einer Quelle von Strömen lebendigen Wassers werden. Da hat der Herr Jesus einen Bezug gemacht zu dem Shoeva-Ritual am Laubhüttenfest. An jedem Tag des Laubhüttenfestes, und dieses Ritual steht nicht in 3. Mose 23, wo das Laubhüttenfest beschrieben wird, und alle sieben Feste des Herrn, aber dieses Ritual hat man aufgebaut auf Johannes, auf Jesaja 12, wo es heißt, mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Ein Priester ging mit einem goldenen Krug vom Tempelplatz die Straße runter bis zum Teich Siloa. Die Volksmenge unter Jubel begleitete ihn. Er nahm dort Wasser aus dem Teich, der gespiesen wurde von hauptsächlich der Gihon-Quelle, aber es gab auch noch mehr Quellwasser. Darum wie in Jesaja 12, ihr werdet mit Wonne schöpfen aus den Quellen des Heils, in der Mehrzahl. Und unter Jubel ging er dann wieder hinauf zum Tempel. Im Tempel wurde die Volksmenge mit dem Priester empfangen unter Posaunenfanfaren, mit den silbernen Posaunen. Dann ging er zum Altar und in der Ecke des Altars gab es ein Gefäß mit einer Öffnung unten. Er goss dieses Wasser oben ein und dann kam es unten raus und lief zum Boden des Altars. Und das ganze Volk jubelte. Die Rabbiner haben erklärt, am Laubhüttenfest beten wir für die kommende Regenzeit. Denn nach dem Laubhüttenfest sollte jeweils der Frühregen kommen, also der Beginn der Regenzeit, der dann bis April gehen soll. Die letzte Phase nennt man den Spätregen. Und ohne diese Regenzeit, oder wenn die nicht richtig funktioniert, gibt es eine Missernte im nächsten Jahr. Und so hat man am Laubhüttenfest ganz speziell gebetet für diesen Segen, dass der Regen, das Wasser von oben kommen möge. Und dann haben die Rabbiner weiter erklärt, und dieser Frühregen, um den wir bitten, ist eine symbolische Illustration von der Ausgießung des Heiligen Geistes über Israel, wie das in Joel 3 für die Endzeit verheißen ist und an anderen Stellen. Und nun, der Jesus ruft am Laubhüttenfest, wenn jemand dürstet, soll er zu mir kommen, Ströme lebendigen Wassers werden dann von seinem Leib fließen. Und Johannes erklärt, dies aber sagte er von dem Geist. Da sehen wir also, wie der Herr Jesus direkt an dieses Shoeva, Shoeva heißt Schöpfen, das Schöpfritual anschloss. Und zu diesem Zeitpunkt hatten die Führer des Sanhedrins, der Tempelpolizei, die werden hier genannt die Diener in Johannes 7, den Auftrag gegeben, sie sollen den Herrn Jesus verhaften im Tempel. Aber nach diesem gewaltigen Wort, man beachte, der Herr hat nicht nur gesprochen im Tempel, sondern wir lesen in 7,37, und rief und sprach. Das ist sehr selten in den Evangelien, dass der Herr Jesus ruft, laut ruft. Aber hier war das so, und sie sollten ihn verhaften. Die kommen dann zum Sanhedrin zurück, und ich lese jetzt Vers 45. Die Diener kamen nun zu den Hohenpriestern und Pharisäern, und diese sprachen zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Dieses Wort des Herrn war so gewaltig. Sie konnten ihn gar nicht verhaften. Also sie hätten mit Gewalt den Herrn festnehmen sollen, aber das ging vollkommen schief. Und jetzt gibt es eine Unterredung im Sanhedrin, dem obersten Gerichtshof, Vers 47. Da antworteten ihnen die Pharisäer, seid ihr denn auch verführt? Hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Die Obersten, das ist der Ausdruck für die 71 Richter des Sanhedrins. Diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Da spricht Nikodemus zu ihnen, der früher zu ihm gekommen war, der einer von ihnen war. Also Nikodemus, der die nächtliche Unterredung mit dem Herrn hatte in Johannes 3 über die Wiedergeburt, kommt endlich hier ein bisschen aus der Verborgenheit heraus. Und er sagt, richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es zuvor von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aufgestanden ist. Und dann ist das fertig. Und jetzt muss man im Klaren sein, jetzt käme 8, Vers 12. Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach. Er war ja da gar nicht beim Sanhedrin. Und plötzlich kommt ja der Anschluss, wiederum redete Jesus zu ihnen. Der Anschluss passt wirklich nicht gut. Aber wenn wir jetzt den Bericht der Ehebrecherin da reinnehmen, dann sehen wir, dass der Herr Jesus in Vers 12 zu ihnen spricht, aber gerade in den Versen vorher hat er ja zu diesen führenden Leuten, Schriftgelehrten und Pharisäern, 8 Vers 3, schon gesprochen. Und jetzt spricht er nochmals zu ihnen, zu einer weiteren Gelegenheit. Das passt. Dann passt es. Und noch etwas, diese Ehebrecherin hat an diesem Freudenfest, das ein so großes Freudenfest war, dass die Tora dreimal sagt, du sollst dich freuen an diesem Fest. In einer Stelle von diesen dreien heißt es, du sollst dich nur freuen. Da hat sie ihre Ehe kaputt gemacht. Und ihr Weg führte in tiefste Finsternis. Aber wie wir gleich noch sehen werden, der Herr Jesus gab dieser Frau die Möglichkeit, aus der Finsternis herauszukommen und einen Neuanfang zu machen. Nicht billig, keine billige Gnade. Er sagt, auch ich, Vers 11, verdamme dich nicht. geh hin und sündige nicht mehr. Jetzt soll sie gehen, einen ganz neuen Weg. Und dann sagte Herr Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also das beschreibt genau auch das, was der neue Weg dieser Ehebrecherin ist. Eine völlige Umkehr, ein neuer Weg, gehe hin, sündige nicht mehr, das ist der Weg hinter dem Herrn Jesus her. Und da nimmt er auch Bezug wieder auf ein Ritual des Laubhüttenfestes. Das findet man auch nicht in der Tora beschrieben, das wurde später im Judentum hinzugefügt, nämlich im Frauenvorhof gab es 4 riesige Leuchter, über 26 Meter hoch, mit 4 Goldbehältern, jeder fasste etwas mehr als 9 Liter Olivenöl. Als Docht verwendete man abgetragene Priestergewänder und diese Lampen, die wurden angezündet beim Laubhüttenfest. Denn dieses Fest war ausnahmsweise ein Fest von 24 Stunden. Normalerweise war der Tempeldienst nur tagsüber. Nachts war der Tempel geschlossen. Und erst um 9 Uhr morgens durfte das Volk wieder durch die geöffneten Türe eintreten. Aber beim Laubhüttenfest war das anders. Eben, da war der Tempel offen 24 Stunden. Und nachts wurden während allen 7 Tagen diese Leuchter angezündet. Im Talmud liest man, dass man selbst in den dunklen Gassen von Jerusalem das Licht vom Tempelplatz sehen konnte. Und hier erklärt der Herr Jesus, dass dieser Leuchter von ihm spricht. Genauso wie das Shoeva-Ritual von ihm spricht, der das Wasser des Lebens gibt, sprechen diese Leuchter von ihm, der das Licht der Welt ist. Und wer ihm nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Und so passt dieses Ich-Bin-Wort genau zu diesem Bericht der Ehebrecherin davor. Und es ist ja auch typisch, wenn der Herr Jesus sagt, ich bin, zum Beispiel das Brot des Lebens, dann hat er in Johannes 6 zuerst die Brotvermehrung gemacht. Und wenn er in Johannes 9 nochmals sagt, ich bin das Licht der Welt, dann geht es darum, dass er dort den Blindgeborenen, im Blick auf den Blindgeborenen ankündigt, dass er die Werke Gottes wirken muss, solange es Tag ist. Und bevor der Herr Jesus in Johannes 11 eben deutlich macht, ich bin die Auferstehung und das Leben, da musste zuerst Lazarus sterben. Und der Herr hat dann mit diesem Beispiel dieses Wort unterstrichen durch die Auferstehung. Also immer eine Handlung in Verbindung mit dem Wort, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Auferstehung, das Leben. Und so passt das genau in dieses Schema des Johannesevangeliums hinein, dass dieser Bericht der Ehebrecherin dasteht. Aber noch mehr. In Johannes 8,53 heißt es, und sie gingen ein jeder in sein Haus. Jesus aber ging an den Ölberg. Früh morgens aber kam er wieder in den Tempel. Jetzt könnte einer, der sich wirklich auskennt im Judentum, die Frage stellen, wieso steht da früh morgens? Der Tempel wird ja erst um 9 Uhr geöffnet. Ja, normalerweise. Aber am Laubhüttenfest war es anders. 24 Stunden Betrieb. Und darum konnte der Herr frühmorgens in den Tempel gehen. Oh, dieser angebliche Fälscher hat sich aber schon gut ausgekannt. Und ich würde sagen, besser als die, die sagen, das gehört nicht dazu. Aber noch mehr. Hier haben wir gesehen, ich habe das genau nach dem Mehrheitstext von Robinson Pierpont auf Deutsch gelesen. In Vers 3 heißt es nämlich, die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau zu ihm, im Ehebruch ergriffen und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm, indem sie ihn versuchten. Also, die wollten mit einer List den Herrn zu Fall bringen. Ja, in Johannes 7 haben wir gesehen, mit Gewalt ist es nicht gegangen. Die Polizei war unfähig. Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Und jetzt versuchen sie es mit einer List. Auch das passt genau hinein. Aber es wird noch deutlicher. Was hat das zu bedeuten in Vers 6? In der Mitte. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Und auch nochmals in Vers 8. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Es wird nicht erklärt. Also dieser angebliche Fälscher oder Hinzufüger zur Bibel, was ja sehr, sehr schwerwiegend ist, denn auf der letzten Seite der Bibel in Offenbarung 22 lesen wir gewissermaßen wehe, wer etwas von der Bibel wegnimmt oder wer etwas hinzufügt. Das hat Gottes Gericht zur Folge. Jetzt, wenn das wirklich ein Hinzufüger ist, der sich also schwer Sünde schuldig gemacht hat, wieso schreibt er da, Jesus bückte sich nieder, schrieb mit dem Finger auf die Erde. Und er erklärt nicht mal, was das zu bedeuten hat. Nun, diese Rabbiner und Volksführer Israels, die kannten die Bibel. Und die mussten sofort die Verbindung machen zu Jeremia 17. Und wenn sie es nicht alle konnten, dann hätten die Besten unter ihnen ihnen den Link zeigen sollen. Und zwar lesen wir in Jeremia 17, Vers 13, es ist ein Gebet. Hoffnung Israels, Herr, alle, die dich verlassen, werden beschämt werden. Und dann spricht Gott selber, und die von mir weichen, werden in die Erde geschrieben werden. Denn sie haben die Quelle lebendigen Wassers, den Herrn, verlassen. Nun, in Johannes 7 hatten wir genau das mit der Quelle. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Und das wird die Quelle werden von lebendigen Strömen. Jetzt sehen wir aber, die Führer des Volkes Israel, die haben, nicht alle, Nikodemus war zum Beispiel eine Ausnahme, aber die haben die Quelle lebendigen Wassers verlassen. Sie wollten ihn mit Gewalt festnehmen und schließlich mit List zu Fall bringen. Und von denen wird gesagt, die müssen in die Erde geschrieben werden. Warum? Weil wir aus der Bibel lernen, dass Gott alle Menschen, die je ins Dasein kommen sollten, hat er bei Erschaffung der Welt eingeschrieben ins Buch des Lebens, weil Gott für alle das Leben möchte. Aber wenn der Mensch zu Lebzeiten die Gnade Gottes nicht annimmt und in Reue und Buße umkehrt, wird er schließlich aus dem Buch des Lebens gelöscht. Genauso wie wenn wir in den Staub des Bodens einen Namen einschreiben, dann kommt der Wind und die Namen werden verweht. Und das ist der Sinn. Die von mir weichen, werden in die Erde geschrieben werden, so dass ihre Namen verweht und ausgelöscht werden. Nun sehen wir so etwas Geheimnisvolles in diesem Abschnitt, ohne Erklärung, aber es wird nur klar, wenn das hier drin ist. Und wir den Link machen mit Johannes 7, 37, mit der Herr Jesus als die Quelle des lebendigen Wassers. Und so sehen wir, wir machen einfach die Struktur kaputt, wenn wir diesen Abschnitt rausnehmen. Und weiter kommt dazu, dass das Johannesevangelium einen wunderbaren Aufbau hat, und zwar so, dass die Geschichten angeordnet werden immer um Passa, Laubhütten, Passa, Laubhütten und wieder Passa. Auf meinem Livestream über Kostbarkeiten im Johannesevangelium erkläre ich das im Detail. Das heißt also, die Feste Passa und Laubhütten spielen grundsätzlich wichtige Rollen im Johannesevangelium, die geben die ganze Struktur. Und nun, hier am Laubhüttenfest spricht der Herr Jesus mit dieser Frau ganz allein im Tempel. Und das spiegelt sich mit einem früheren Laubhüttenfest, und das ist das Laubhüttenfest in Johannes 5, wo es ja in Vers 1 heißt, danach war, nach dem Mehrheitstext, das Fest der Juden. Und im Hebräischen, schon in 3. Mose 23, Ha-Chag, das Fest, ist immer das Laubhüttenfest. Weil es als das siebte Fest aller sieben Feste des Herrn sie in sich zusammenfasst. Und dort in Johannes 5 haben wir die Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda. Und nach der Heilung begegnet der Herr Jesus diesem Gelähmten im Tempel und spricht mit ihm allein. Johannes 5, Vers 14. Danach findet Jesus ihn im Tempel. Und er sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres widerfahre. Hier Laubhüttenfest, da Laubhüttenfest. Der Herr Jesus spricht hier mit einem Mann, hier spricht er mit einer Frau. Hier im Tempel und da auch im Tempel. Und er sagt, sündige nicht mehr. Und auch da sagt er, sündige nicht mehr. Und übrigens hat er diesem Blindgeborenen gesagt, noch vorher in 8 Vers 11, 5 Vers 8, Johannes 5 Vers 8, Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Also, geh umher und dann sündige nicht mehr. Und bei der Frau, geh hin und sündige nicht mehr. Also, ganz erstaunliche Parallelen. Und diese Parallelen gibt es noch viel mehr im Johannesevangelium. Dann eben auch mit Einzelgesprächen mit dem Blindgeborenen, dann in Johannes 9 und mit den Frauen in Johannes 11. Und da gibt es ständig diese Verknüpfungen und Querverbindungen von einer Geschichte zur anderen. Und hier haben wir das auch eben eine ganz erstaunliche Verknüpfung mit der Ehebrecherin und dem Gelähmten vom Teich Bethesda. Und all diese Spiegelstrukturen, die gehen kaputt, wenn man Johannes 8, den Bericht der Ehebrecherin, raustrennt aus dem Bibeltext. Und so sehen wir, man kann das nicht einfach so rausnehmen. Und noch etwas. In dem Nachgespräch wieder mit den Führern in Johannes 8, ab Vers 12, da sagt der Herr Jesus in Vers 15, ihr richtet nach dem Fleisch. Ich richte niemand. Wenn ich aber auch richte, so ist mein Gericht wahr, weil ich nicht allein bin, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Hier sagt der Herr Jesus, ich richte niemand. Nun, das ist ein Rückbezug zu 8 Vers 11, wo er die Frau fragt, schon in Vers 10, Frau, wo sind sie, deine Verkläger? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Und hier sagt er, ich richte niemand. Das baut genau auf diesem Text auf. Aber der Kontrast, die Führer des Sanhedrins, die wollten die Frau richten. Und das in einer Gesinnung, in der sie den Messias mit einer List zu Fall bringen wollten. Das war alles fleischliches Denken. Und darum konnte der Herr sagen, wer ohne Sünde ist, werfe den Stein zuerst. Und die merkten in ihrem Gewissen, überführt, wie der Text sagt, wir können nicht weiterfahren. Und die sind alle gegangen. Und der Herr sagt, ihr richtet nach dem Fleisch. 8, Vers 15. Aber diese Zusammenhänge gehen alle kaputt, wenn man das einfach da aus dem Text herausreißt. Und dann kommt noch etwas dazu. Wir haben gesehen, in Johannes 7, Laubhüttenfest, in Johannes 7, 37, der letzte Tag, das ist der Höhepunkt des Laubhüttenfestes, der siebte Tag. Aber in 3. Mose 23, wo das Laubhüttenfest erwähnt wird, wird gesprochen von einem geheimnisvollen achten Tag, der einfach dort erwähnt wird. Noch ein achter Tag. Und dieser achte Tag wird im Judentum heute in Israel gefeiert als Simchat Torah, die Freude des Gesetzes. Denn dieser Feiertag, der achte Tag, das ist gewissermaßen die Schwelle, nachdem man die 5 Bücher Mose in der Synagoge durchgelesen hat, Sabbat für Sabbat, kommt dort dann die Wende, dass man wieder mit 1. Mose 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, beginnt. Und darum hat man eben später diesem achten Tag den Namen gegeben, Simchat Torah, die Freude an der Torah. Und es geht genau um die Torah an diesem Tag. Denn das ist der achte Tag. Frühmorgens, gerade nach dem siebten Tag, wird hier der achte Tag des Laubhüttenfests beschrieben. Und die kommen mit der Frage, wir haben diese Frau im Ehebruch ergriffen, Vers 5, in dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Was sagst du? Wie erklärst du die Tora? Wie muss man sie in diesem Fall anwenden? Und der Herr Jesus hätte sagen können, steinigen. Und dann hätten sie gesagt, und jetzt gehen wir zu den Römern. Weil die Römer haben seit dem Jahr 6 nach Christus dem Sanhedrin das Recht auf Todesstrafe entzogen. Seither durften sie gar nicht mehr steinigen. Also, wenn jemand sagen würde, steinigen nach dem Gesetz Mose, wäre das damals ein Aufstand gewesen gegen Rom. Und wenn der Jesus gesagt hätte, nicht steinigen, dann hätten sie gesagt, seht ihr, er spricht gegen das Wort Gottes. Das ist ein falscher Messias. Und der Herr sagt nur, wer ohne Sünde ist, der werfe zuerst den Stein. Und sie merkten, in welcher üblen Gesinnung sie kamen. Nämlich nur mit der Frau. Den Mann haben sie springen lassen. Das geht gar nicht. Wenn sie die Frau auf der Tat ertappt haben, dann hätten sie den Mann auch gehabt. Und diese Doppelmoral kommt hier so deutlich zum Ausdruck. Und der Herr sagt, wer ohne Sünde ist. Damit meint er nicht, wer noch nie Ehebruch begangen hat. Das war ganz üblich, dass man eben nicht außerehelichen Verkehr neben der Ehe hatte. Nein, es war wirklich diese falsche, böse Gesinnung, die der Herr hier aufdeckt. Und sie haben es realisiert. Und darum sind sie gegangen. Die Gescheitesten zuerst. Und dann die Dümmsten am Schluss. Ja, es heißt nämlich, anfangend von den Ältesten, die gingen. Und so sehen wir, dass also gerade dieser Tag, wo eigentlich das Thema vor Augen war, Freude an dem Gesetz, das haben sie missbraucht, um auf solch eine üble Art das Gesetz Mose zu verwenden, um schließlich, wenn möglich, den Messias zu Fall zu bringen. Aber man muss sich vorstellen, also der, der angeblich das einfach so hineingefügt hat, der hat sich also echt toll ausgekannt, ja? Jetzt müssen wir noch den achten Tag anfügen, ja? Da, wo es um das Gesetz geht, und so sehen wir, das ist der originale Text, aber der Neste Alland sagt, das ist nicht echt. Kann man weglassen. Das gehört nicht zur Bibel. Und interessant ist nun, dass Augustinus, ein Kirchenbibellehrer um 400, der ja als Bischof von Hippo damals natürlich eine Übersicht hatte, was so geschieht in der Christenheit, er überliefert, dass Menschen mit wenig Glauben, oder besser gesagt, die eben ganz, ganz falsch stehen, die haben aus ihren Manuskripten diesen Abschnitt herausgenommen. Weil sie dachten, dieser Abschnitt könnte ihren Frauen eine Ermutigung sein, die Ehe zu brechen. Also, jemand, der um 400 lebte, der sagt, jawohl, ich kenne das Problem. Handschriften, wo das fehlt, das haben Leute ganz bewusst herausgenommen. Und damit wird klar, dass hier eine mutwillige Veränderung am Bibeltext geschehen ist. Aber nur eine Minderheit von Handschriften überliefert das. Die Masse bleibt bei der Wahrheit. Und das ist ja eine statistische Angelegenheit. Muss ich vorstellen, Johannes hat das Johannesevangelium geschrieben. Das Original. Und dann, wir wissen nicht, wie viele das Original abgeschrieben haben. Aber jetzt einfach so, um zu rechnen, nehmen wir an, 10 Kopien vom Original. Und sagen wir, von diesen 10 haben wieder 10 abgeschrieben. Und einer hat gedacht, aber das passt nicht rein. Das mit der Ehebrecherin nehme ich raus. Ja? Und jetzt sehen wir, oder bleiben wir nur bei der ersten Generation, 10 Handschriften und eine wäre schon eine Fälschung. Dann haben wir aber 9 richtige und eine falsche. Und jetzt schreiben eben hier wieder von jedem 10 ab. Und natürlich die gefälschte Handschrift, die wird auch kopiert. 10-mal. Aber sie wird immer eine Minderheit bleiben. Der richtige Text, das ist eine statistische Angelegenheit, ist dazu prädestiniert, der Mehrheitstext zu werden. Und der falsche wird zwar schon verbreitet in verschiedenen Handschriften, aber ist prädestiniert zu einem Minderheitstext. Und natürlich, früher, im 19. Jahrhundert, haben Westcott und Hart gesagt, ja, der Mehrheitstext, das ist einfach ein Text, der wurde so eine Art Konzil festgelegt. Man habe, sie wussten auch nicht genau wann, sagen wir etwa 4. Jahrhundert, hat man eine Rezension der Bibel gemacht und hat gesagt, das ist der richtige Text. Und von da an haben nur noch diesen Text abgeschrieben. Ja, jetzt ist es aber so, über 100 Jahre nach Westcott und Hart können wir zurückgelehnt dieses Thema anschauen. In der Forschung der Kirchengeschichte findet man keine Spur von einer solchen Rezension. Hat es nie gegeben. Wenn es nie eine Rezension gegeben hat, warum sagt dann der Mehrheitstext, das gehört dazu? Nun, weil das eben der ursprüngliche Text ist. Und heute kann man also nicht mehr sagen, da gab es mal eine Rezension, und was heute sehr verbreitet ist unter Gelehrten, die das weiterhin vertreten, die sagen, wir gehen aus von der Prozesstheorie. Was ist das? Irgendwie In einem Prozess hat man sich in den Handschriften immer mehr an eine Form angepasst. Und so sei dann der Mehrheitstext entstanden. Aber gut, das ist halt das Problem, wenn man Philologie studiert und vielleicht für Mathematik kein Flair gehabt hatte, dann kann man auf solche Ideen kommen. Aber man muss sich vorstellen, ein Prozesstheorie, wo in einem Prozess quasi die Handschriften immer ähnlicher werden, das geht gar nicht. Das ist gegen jede Statistik. Es ist ja ganz normal, wenn ein Text abgeschrieben wird, dann ist es durch die Abschreibefehler so, dass er auseinanderdriftet, aber nie zusammenkommt. Unmöglich. Und darum muss man sagen, also, das ist keine gute Erklärung. Aber noch viel schöner ist es eben zu sehen, das gehört dazu und wir dürfen 100% daran festhalten, Johannes 8,53 bis 8,11 ist Gottes Wort an uns. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause und fahren dann weiter mit Markus 16. Wir kommen jetzt zu Markus 16, ich lese ab Vers 9. Dieser Schluss ab Vers 9 fehlt im Minderheitstext. Als er aber früh am ersten Wochentag auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalene, von welcher er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, welche trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass ihr lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Nach diesem aber offenbarte er sich zweien aus ihnen in einer anderen Gestalt, während sie wandelten, als sie aufs Land gingen. Und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen. Auch denen glaubten sie nicht. Nachher, als sie zu Tisch lagen, offenbarte er sich den 11 und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, welche zum Glauben kommen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufnehmen. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber gingen aus und predigten allenthalben, indem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen. Jetzt müssen wir uns im Klaren sein, das Markus-Evangelium beginnt ja mit der Bemerkung, dass es sich um ein Evangelium handelt. Das steht übrigens nur im Markus-Evangelium. Es beginnt so, 1,1, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Und Evangelium heißt ja bekanntlich frohe Botschaft, gute Botschaft. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie die angeblich frohe Botschaft im Nestle-Aland-Text endet. Kapitel 16, Vers 8. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft. Es ergriff sie aber Zittern und Bestürzung. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Das war's. Also jegliches geistliche Empfinden merkt, da da stimmt etwas nicht. Die frohe Botschaft endet mit Angst und Schrecken. Nun, es braucht eben diese weiteren Verse, aber in Verteidigung, dass diese Verse eben nicht dazugehören, wurde argumentiert, es gibt 17 Wörter im Text Markus 16, 9 bis 20. 17 Wörter, die man sonst im Markus-Evangelium nirgends findet. Das macht also klar, dass die Statistik beweist, dass hier ein Stilbruch geschehen ist. Dass es also nicht Markus ist, der schreibt. Nun gibt es eben auch noch andere, die sehr schlau sind. Und da hat sich einer die gleiche Anzahl Verse davor vorgenommen. Und da war zwar ab 15,44 bis 16,8. Und er fand da auch 17 Wörter, die man nirgendwo im Markus-Evangelium findet, als nur hier. Daraus wird schon mal deutlich, mit solchen statistischen Untersuchungen von Vorkommen von Wörtern muss man extrem aufpassen. Denn wenn man das in der Literatur so machen würde, könnte man beweisen, also die späteren Bücher von dem deutschen Dichter, die stammen nicht von ihm, denn das Vokabular ist deutlich anders. Also, da ist es eben erklärbar, im Lauf eines Lebens kann sich auch der Wortschatz verändern. Bei ein und derselben Person. Und weiter ist es auch eine wichtige Sache, dass man sehen muss, dass der Wortschatz auch abhängig ist von dem Thema, das gerade behandelt wird. Und das ist ganz, ganz klar, wenn ein bestimmtes Thema behandelt wird, dann kommen da auch Wörter vor, die sonst eben nicht vorkommen. Und wenn ich mir so überlege, bei meinen Büchern, wenn jetzt jemand sagen würde, er hätte in meinem Buch Der Messias im Tempel kein einziges Mal, obwohl es 700 Seiten sind, aber kein einziges Mal hat er das Wort Rockmusik gefunden, Adrenalin, Adrenochrom und so weiter. Also das bedeutet, das Büchlein Rockmusik, Jugend in einem sterbenden Zeitalter, das ist garantiert nicht von mir geschrieben worden, denn das ist ein ganz anderer Wortschatz. Ja, ist es, aber auch ein anderes Thema. Nun haben wir gesehen, was dahinter steckte offensichtlich bei Johannes 8, warum gewisse mit diesem Abschnitt ihre Mühe hatten. Und diesen Abschnitt entfernt haben. Aber was könnte denn irgendwie ein Anstoß gewesen sein bei Markus 16? Was könnte da ein Abschreiber gestört haben, dass er das weggelassen hat? Nun, der Herr kündigt an seinen Jüngern, dass denen, die glauben, ist eigentlich ein Aorist, ingressiver Aorist, diejenigen, welche zum Glauben kommen, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden und so weiter. Nun, wenn man sich überlegt, Augustinus schreibt in einem seiner Kommentare, die Gabe, in Fremdsprachen zu sprechen, ohne sie gelernt zu haben, sei damals, er spricht vom ersten Jahrhundert, von der Zeit der Apostel, aufgekommen, aber danach sei das verschwunden. Und heute sei das nicht mehr da. Und das kann man auch bei anderen Autoren der frühen Jahrhunderten finden, wie sie sagen, das ist nicht mehr so, wie das war in der Zeit der Apostel. Ja, mit dem Sterben von dem letzten Apostel Johannes um das Jahrhundert kam die nachapostolische Zeit. Und diese Zeichen und Wunder haben aufgehört. Und das hat natürlich ein Problem kreieren können. Denn hier steht ja ganz klar, Vers 17. Der Herr spricht zu den Elfen, diese Zeichen aber werden denen folgen, welche glauben. Ja, das sollte doch auch jetzt geschehen. Nun, die Frage ist, ob das eine Verheißung ist für die Generation, die durch die 11 Apostel zum Glauben kommen wird, oder ob es gemeint ist für alle Generationen, die nachfolgen. Das wird hier nicht gesagt. Aber wir haben andere Stellen, die klar machen, dass eben Zeichen und Wunder und mächtige Taten ganz eng verbunden sind mit dem Apostelamt. Und hier macht der Herr klar, dass eben die Zeichen und Wunder auch durch die, die durch die Apostel zum Glauben kommen sollten, eben so eine Fortsetzung finden würden. Aber in 2. Korinther 12, Vers 12 spricht Paulus über die Zeichen des Apostels. Die Zeichen und Wunder waren ganz wichtig, um die Apostel als die wahren von dem Messias beglaubigten Zeugen mit besonderer Autorität auszuzeichnen. Und da entstand ein Konflikt offensichtlich bei vielen. Wieso haben wir das nicht mehr? Und keiner nimmt eine Schlange auf und meint, er komme dann da gut weg mit nach einem Schlangenbiss, so wie das bei Paulus der Fall war in Apostelgeschichte 28, ja? Und das war ja eine Sensation, wie der eine so giftige Schlange, wie sie auf dieser Insel, die dort erwähnt wird in Apostelgeschichte 28, sehr typisch war. Das ist nämlich nicht Malta, sondern der Text sagt Melite. Und das kann man genau identifizieren mit Kephallenia. Es gibt ja eine Doktorarbeit zum Thema, Paulus war nie auf Malta, wo alle Details herausgearbeitet werden, zum Beispiel der flache Strand, denn es gibt in Apostelgeschichte 28, den gibt es ja in Malta nicht. Dort geht das ganz steil runter ins Meer. Und alle möglichen Details auch der Schifffahrtstechnik werden dort zusammengetragen, um zu zeigen, Melite war Kephallenia und dort findet man die Sandviper. Es ist eine der giftigsten Schlangen Europas. Und Paulus hat sie aufgenommen und es geschah nichts. Aber wer würde das heute machen? Ja? Etwas Giftiges trinken. Ein Muslim hat mir mal ein kleines Päcklein geschickt mit einem Waschmittel und hat mich gebeten, ich soll das bitte aufgrund von Markus 16 bei mir anwenden. Ja. Und da hätte man natürlich erklären können, dass das Rezept in Markus 16 ist ein bisschen anders gemeint. Ja? Nicht für alle Generationen, sondern für die Generation der Apostel. Aber das erklärt, warum gewisse eben das aus ihren Handschriften entfernt haben. Das Problem, dass eben die Zeichen und Wunder waren ganz speziell für die Zeit der Apostel als Bestätigung dieser neuen Offenbarung des Neuen Testaments. Und mit dem, dass das Neue Testament dann vollständig abgeschlossen wurde durch den letzten Apostel, Johannes, hörte es auf, dass weitere Bibelbücher dazukamen. Aber auch diese Bestätigungen hörten auf. Und der Herr kündigt aber an in Matthäus 24 für die Endzeit. Da würde es eine ganz massive Zunahme wieder geben von Zeichen und Wundern. Die Endzeit ist in der Bibel die Zeit, in der das jüdische Volk wieder heimkehrt und den Staat Israel gründet. In der Zeit leben wir. Jetzt sollte es ganz viele Zeichen und Wunder geben, weltweit. Sonst stimmt die Bibel nicht. Und ich lese aus Matthäus 24, Vers 11. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und dann 24, denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Also, heute sollte es ganz viel Zeichen und Wunder geben, die haarscharf dem Original entsprechen. aber so haarscharf, dass es eine Gefahr ist für die wahren Gläubigen. Das sind die Auserwählten. Das sind die, die sich wirklich bekehrt haben. Für die ist es sogar schwierig. Und so können wir also sagen, Markus 16 gehört vollkommen dazu und der scheinbare Konflikt ist gar kein Konflikt. Es ist schön manchmal festzustellen, dass man Probleme, auch so im persönlichen Leben, lösen kann, indem man merkt, dass es gar kein Problem ist. Das geht natürlich nicht überall, aber in gewissen Fällen geht das. Und dann noch etwas. Das Markus-Evangelium stellt ja den Herrn Jesus vor als den vollkommenen Knecht. Matthäus zeigt ihn als den König. Im Kontrast dazu Markus, der Knecht. Im Lukas-Evangelium wird betont, durch den Arzt Lukas, der Herr Jesus war ein wirklicher Mensch. Darum wird die Geburtsgeschichte am ausführlichsten beschrieben. Und im Johannes-Evangelium geht es darum, er ist Gott. Merken wir dieses Schema? König, Knecht, Mensch, Gott. Im Markus-Evangelium sehen wir den unermüdlichen Diener. Darum ist das Wort und hier ein Wort, das rund 1100 Mal vorkommt. Ich habe das genau angeschaut, statistisch im Neuen Testament nirgends so dicht wie im Markus-Evangelium. Ständig heißt es und. Das sollte man in deutschen Aufsätzen nicht so machen, aber Markus schrieb Griechisch. Und zwar ein Griechisch, das vom Hebräischen geprägt ist. Und das ist eben ganz typisch im Althebräischen und. Und Gott sprach und Gott sah. Und. Aber dieses und zeigt den unermüdlichen Diener, der gekommen war, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld. Am Anfang keine Geburtsgeschichte, kein Geschlechtsregister über königliche Abstammung. Es beginnt nach wenigen Versen gleich mit dem Dienst des Herrn Jesus. Und gleich am Anfang stellt Markus einen ganzen Tagesablauf vor, bis spät am Abend. Und da geht er weiter und noch bevor es hell war, war der Herr Jesus schon am Beten. Das ist der unermüdliche Diener. Und dieser Diener, der kam, um nur um Gutes zu tun, wurde schließlich gekreuzigt. Aber die letzten Verse von Markus, die zeigen, er ist auferstanden. Und dann wird sogar beschrieben, dass er in den Himmel gefahren ist. Vers 19. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen. Das findet sich bei den vier Evangelien nur bei Markus und Lukas, die Himmelfahrt. Matthäus und Johannes erwähnen sie nicht. Aber Markus geht noch weiter. Er schreibt, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Das kommt nur im Markus-Evangelium vor. Das Sitzen zur Rechten Gottes. Und das ist das Prinzip, das der Herr Jesus in Matthäus 23 vorstellt. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und darum zeigt Markus am Schluss, der treue Knecht, der kam, um einfach zu geben, wurde auferweckt aus dem Grab, in der Himmelfahrt erhöht und er setzte sich auf den Thron zu Rechten Gottes. Aber was tut ein Diener, ein vollkommener Diener, wenn er auf dem Thron sitzt? Nun, Markus sagt im nächsten Vers, jene aber, das sind seine Jünger, die jetzt seine Aufgabe als Diener auf der Erde übernommen haben. Jene aber gingen aus und predigten überall, indem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen. Er ist im Himmel auf dem Thron, aber er bleibt der Diener. Und wirkt durch die Diener auf der Erde. So sehen wir ein wunderbares göttliches Design im Markus-Evangelium. Das muss da stehen, um eben den Knecht zu zeigen in seiner Erhöhung. Und wenn ich sage der Knecht, dann baut das ja auf der messianischen Prophetie des Alten Testaments. Der Messias wurde angekündigt als König, als Knecht, als Mensch, als Gott. Und Gerade in Jesaja haben wir die fünf sogenannten Gottesknecht-Gedichte, wo der Messias als der Evet Adonai, der Knecht des Herrn, vorgestellt wird. Und dazu gehört Jesaja 53. Und bekanntlich beginnt Jesaja 53 ja schon in 52, Vers 13. Bevor die unerforschlichen Leiden des Knechtes Gottes beschrieben werden, als Sündenträger und als Opfer, beginnt Jesaja mit dem Sieg des Messias. 52, Vers 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln und er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Das sind die drei Stufen in Markus 16. Erhoben aus dem Grab, erhöht in der Himmelfahrt und sehr hoch zur Rechten Gottes. Da sehen wir auch, das Design ist nicht nur innerhalb des Evangeliums, sondern innerhalb der Heiligen Schrift. Der Knecht, da ist es ganz wichtig, diese drei Stufen. Und das finden wir nur im Markus-Evangelium. Und übrigens nach dem Mehrheitstext endet das dann noch mit dem Wort Amen. Das ist schon ein anderer Schluss als den Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Und sie sagte niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Und das war's. Aber hier endet es mit dem Sieg des Knechtes. Amen. Jetzt, wenn wir das Skript zur Hand nehmen, gehen wir noch weiter und schauen uns Matthäus 6, Vers 13 an. Der Schluss des Vater unser. Der Jesus erklärt seinen Jüngern, wie man beten soll. Und das zu einer Zeit, als die Jünger den Heiligen Geist noch nicht hatten. Da lehrte er sie, was ein Gebet nach Gottes Gedanken beinhaltet. Und wir haben in Matthäus 6, Vers 9, 7 Bitten. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, erste Bitte. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf der Erde. Unser nötiges Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern, 7, errette uns von dem Bösen. Und dann stoppen viele Bibelausgaben. Aber im Mehrheitstext geht es weiter, so wie man sich das gewohnt ist von der kirchlichen Liturgie. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und da wird also behauptet von Seiten des Minderheitstextes, Neste Aland, das ist nicht authentisch, gehört nicht dazu. Gut, wenigstens ist es nicht so viel Text wie Johannes 8 und Markus 16. Aber doch wieder ein Vers, gewissermaßen. Mehr oder weniger. Und ich habe ja hier einfach ein paar Beispiele gebracht. Aber solche Beispiele, wo also Text im Umfang von einem ganzen Vers oder von einem ganzen Satz weggelassen wird, wie das immer wieder vorkommt. Übrigens, die Tendenz ist bei Neste Aland Verkürzung des Textes. Es gibt also auch Hinzufügungen, aber das Typische ist nicht das Hinzufügen, sondern das Wegnehmen vom Text. Beides ist ja falsch. Aber es ist eher ein verkürzter Text. Und jetzt können wir hier innerbiblisch argumentieren. Und zwar schlagen wir uns 2. Timotheus 2 auf, der letzte Brief von Paulus aus der Todeszelle in Rom. 66, 67. Er sagt in Kapitel 4, Vers 16, bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht würde und alle, die aus den Nationen hören möchten, Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und bewahren für sein himmlisches Reich, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüße Priska und Aquila und so weiter. Merkt man da gewisse Verbindungen zu, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In Vers 18. Ich habe das auf dem Skript so ein bisschen mit Fettdruck deutlich gemacht. Also, Paulus sagt, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk. Nun, ganz analog übersetzt, heißt es in Markus 6, Vers 13, und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Der entsprechende Ausdruck, retten, ja? Retten von dem Bösen. Und Paulus sagt, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk. Und dann geht er weiter und bewahren für sein himmlisches Reich. Sein Reich, entsprechend dein Reich. Denn dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und hier haben wir in Matthäus 6, Vers 13, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wörtlich in die Ewigkeiten. Amen. Und hier auch Amen. Ja, haben wir das genau angestrichen, die entsprechenden Wörter, und da stelle ich fest, 12 Wörter aus Matthäus 6, Vers 13 finde ich hier auch. Also mit anderen Worten, der Apostel Paulus hat offensichtlich diesen Satz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeiten, Amen, gekannt. Woher hat er das gekannt? Ja, aus dem Mehrheitstext. Ja, gab es den Mehrheitstext im Jahr 66, 67? Ja, offensichtlich. Aber noch mehr, könnte einer sagen. Ja, dieses Wort hat es vielleicht so separat gegeben. Ja, natürlich kann man das denken. Aber hier sehen wir die Verknüpfung mit diesem Gebet. Denn gerade vorher sagte der Apostel, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk. Und in Matthäus 6, Vers 13, Nestle Aland hat ja noch, und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Das hat er ja noch. Und dann hängt er an, eben nicht mehr an, denn dein ist das Reich. Aber hier haben wir diese Verknüpfung. Das heißt also, der Schluss des Unser Vaters war Paulus bekannt. Und zwar eben als Schluss dieses Gebets. Und noch mehr, in Vers 16 sagt er ja schon, von denen, die ihn verlassen haben vor Gericht, es werde ihnen nicht zugerechnet. Was klingt danach? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann sagt er, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Diese Stärke haben wir, denn dein ist das Reich und die Stärke oder Kraft. Der gleiche Ausdruck im Griechischen, im Gebet, wie da. Und so haben wir einen innerbiblischen Grund zu zeigen, das gehört zusammen, dieser Schluss. Denn dein ist das Reich, gehört zusammen mit dem Gebet der sieben Bitten in Matthäus 6, Vers 9 und folgende. Jetzt gehen wir zu einem weiteren Thema. Das waren Beispiele für Textverlust. Aber das Thema die Gottheit des Herrn Jesus spielt auch eine interessante Rolle. Immer wieder findet man bei Nestle Aland Verkürzungen des Textes, die die Gottheit des Herrn Jesus runterspielen oder verschleiern sollen. Und dabei ist es ja auch interessant zu wissen, dass diese Handschriften Vatikanus und Sinaiticus und diese frühen Papyri, auf die sich Nestle Aland eben zur Hauptsache abstützt, die kommen aus Ägypten. Und Ägypten war ganz besonders stark von der Gnosis betroffen. Die Gnosis war eine Irrlehre, die im ersten Jahrhundert auftrat. Die Gnostiker haben geleugnet, dass Jesus Christus wirklich Mensch wurde. Und sie haben auch seine ewige Gottheit geleugnet. Und ausgerechnet in diesen ägyptischen Handschriften finden wir Versuche, wie kann man einen Text mit kleinen Kniffen ändern, damit die Gottheit Christi nicht so klar rauskommt. Wir beginnen mit Johannes 1, Vers 18. Der vertraute Text sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Nun, im Nestle Aland Text steht da nicht der eingeborene Sohn, sondern der eingeborene Gott. Eigenartig. Der eingeborene Gott. Nun, ich muss erklären, das ist ein ganz kleiner Kniff. Sohn heißt Hyos und Gott heißt Theos. Und in der üblichen Schreibweise in den Handschriften ist der Unterschied also ganz minimal, was man da ein bisschen ändern muss. Und dann hat man aus Sohn Gott gemacht. Aber könnte man sagen, ist ja schön, da wird ja die Gottheit Christi bezeugt, der eingeborene Gott. Aber man muss sich eben klar sein, in den ersten Jahrhunderten gab es ganz massive Kämpfe, bei denen die Person des Herrn Jesus angegriffen wurden. Man spricht von den sogenannten christologischen Kämpfen. Ein bisschen gescheit gesagt, für etwas, was eigentlich fürs Herz ist. Es geht darum, dass eben gekämpft wurde gegen die Herrlichkeit der Person des Herrn Jesus. Gegen seine Gottheit und gegen seine Menschheit. Und da wurde behauptet, ja, Jesus Christus ist Gott. Das würde auch jeder Zeugen Jehovas sagen. Aber wenn er sagt, ja, aber ist er Gott von Ewigkeit her? Nein. Er ist die erste Schöpfung von Jehova. Und man darf auch nicht zu ihm beten. Aha, dann ist, meint ihr mit Gott etwas, ein bisschen etwas anderes. Und dieser eigenartige Ausdruck, der da eingeschlichen ist, der eingeborene Gott, der sollte eben so verstanden werden, dass er irgendwann in der Vergangenheit, vor Erschaffung der Welt, durch Geburt ins Dasein gekommen sei und dann Gott wurde. Aber das ist kein wirklicher Gott, der einen Anfang hat. Ja, und so ist der richtige Ausdruck eben nicht der eingeborene Gott. Ein solcher Ausdruck kommt nirgends sonst in der Bibel vor, sondern es ist der eingeborene Sohn. Wobei noch zu sagen ist, Monogenes bedeutet eingeboren oder auch der Einzige in seiner Art. Das ist eigentlich der Sinn im Johannesevangelium, der eingeborene Sohn. Das ist der Sohn, der einzig in seiner Art ist, weil er von Ewigkeit her ist. Dann ist aber noch zu sagen, gerade in diesem Vers, Johannes 1, Vers 18, da habe ich auf dem Skript ganz wörtlich übersetzt. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der Seiende im Schoß des Vaters, der hat ihn kundgemacht. Der Seiende ist auf Griechisch Hoon. Und das ist eine Sensation. Ich war in 1. Mose 3, erscheint der Ewige im Dornbusch und stellt sich Mose vor als Ich bin, der Ich bin. Das hatte im Hebräischen den Sinn, ich bin der Seiende. Ich bin der Unwandelbare, ich bin immer derselbe. Und dann sagt Gott aus dem Dornbusch, Mose soll zum Volk Israel gehen und sagen, Ich bin, hat mich zu euch gesandt. Das ist eigentlich die Umschreibung des Namens Jahwe. Jahwe, der Eigenname Gottes im Alten Testament, wird geschrieben J-H-W-H. J, das ist einfach das Kennzeichen für ein Nomen, für ein Hauptwort. Verschiedene Wörter im Hebräischen beginnen mit J, die Nomen sind. Und dann kommt die Wurzel H-W-H. Hava bedeutet Sein. Und darum Jahwe bedeutet der Seiende. Also der das Sein in sich selber hat. Der die Quelle des Seins ist. Der Ewige, der sich auch nie ändert. Und die älteste Bibelübersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta, im 3. Jahrhundert vor Christus in Alexandria hergestellt, da haben Juden zum ersten Mal die Bibel auf Griechisch übersetzt. Und diese Bibel wurde oft im Neuen Testament von den Aposteln verwendet, wenn sie aus dem hebräischen Alten Testament auf Griechisch zitierten. Nicht immer, aber immer wieder. Und dort in 2. Mose 3, wenn Gott sagt, ich bin, haben die übersetzt Hoon, der Seiende. Und wenn wir hier lesen, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, Hoon, im Schoß des Vaters, der hat ihn kundgemacht. Wer sagt das? Dass er, der eingeborene Sohn, Jahwe ist. Und Schoß des Vaters, das hat nichts zu tun mit dem Bild von einem Kind auf dem Schoß des Vaters. Im Johannesevangelium, am letzten Abend vor der Kreuzigung, Johannes 13, lesen wir, wie die Jünger und auch der Herr beim Passa auf Matten zu Tisch lagen. Und Johannes hat einen ganz besonderen Platz. Wenn er mit dem Kopf so aufgestützt am Triklinum, vor dem Triklinum zurückging, kam er mit dem Kopf an die Brust des Herrn. Und darum heißt es in Johannes 13, dass er an der Brust Jesu war, in seinem Schoß. Das ist der gleiche Ausdruck wie hier, Schoß. Also es geht da um Gemeinschaft. Tiefe Tischgemeinschaft. Und der Sohn im Schoß des Vaters, das heißt, der ewige Sohn, der in ewiger Gemeinschaft war mit dem ewigen Vater und sich an demselben freute wie der Vater und der Vater wie der Sohn. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der Seiende im Schoß des Vaters, der hat ihn kundgemacht. Dann gehen wir weiter zu Johannes 3, Vers 13. In dem Gespräch mit Nikodemus sagt der Herr Jesus dort, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und da macht Neste Allan Punkt. Aber der Mehrheitstext hat, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Natürlich, man stolpert über diesen Text. Wie geht das? Der Herr Jesus war zu dem Zeitpunkt in Jerusalem und sprach mit Nikodemus. Und er sagt von sich eben, dass er der ist, der herabgestiegen ist vom Himmel. Er benutzt den messianischen Titel aus Daniel 7, 13, 14, der Sohn des Menschen. Der ausdrückt, dass der Messias ein wirklicher Mensch sein wird. Der Menschensohn. Und dann sagt er, der im Himmel ist. Ja, wie geht das? ein Mensch auf Erden in Jerusalem und gleichzeitig ist er im Himmel. Ja, weil er eben nie aufgehört hat, Gott zu sein. Er war Gott und Mensch in einer Person. Und noch stärker, der im Himmel ist, heißt auf Griechisch wörtlich Hoon im Himmel. Da haben wir wieder der Seiende. Das ist Jahwe. Und warum hat der ägyptische Text das weggelassen? Ja, weil das ein Zeugnis ist von seiner vollkommenen Menschheit und seiner Gottheit, die er nie eben aufgegeben hat. Er ist der Ewige im Himmel. Und in dem Zusammenhang ist es ja übrigens noch interessant, wenn man die Papyri studiert aus Ägypten, diese frühen, und eben auch Vatikanus und Sinaiticus, gerade bei diesen Handschriften merkt man, dass die gar nicht fest sind im Text. Der Text fließt. Zum Beispiel allein in den Evangelien unterscheiden sich diese Hauptkronzeugen des Nestle-Aland, Sinaiticus und Vatikanus, an über 3000 Stellen. Stimmen die untereinander nicht überein? Wieso sind die so fließend, so wenig fixiert? Und das Gleiche bei den Papyri. Aland schreibt in seinem Buch über das Neue Testament, der Text ist fließend. Also ganz anders als beim Mehrheitstext, dort ist das Auffällige, dass er so fixiert ist. Und nicht durch eine Redaktion, wissen wir. Aber er ist fixiert. Woher kommt das? Nun, wann haben die Apostel jemals ein Evangelium oder einen Brief nach Ägypten geschickt? Nie. Der Römerbrief ging nach Italien. Der erste und zweite Korintherbrief, Thessalonicher, die gingen nach Griechenland. Und Kolosser, Epheser, die gingen nach in die heutige Türkei. Und aus diesen Gebieten kommt der Mehrheitstext, die Handschriften. Und wieso sind die so fest? Ja, weil man eben in den ersten Jahrhunderten noch die Originale hatte. Und die konnte man konsultieren. Und man konnte eine Handschrift, sagen wir in Korinth, was den Korintherbrief, den ersten und den zweiten anbetrifft, nochmals nachkorrigieren. Und da gab es also diese Textzeugen, die haben Stabilität bewirkt. Und das ist nicht nur einfach so ein bisschen logische Fiktion. Ich möchte vorlesen von Tertullian. Tertullian war ein bekehrter Rechtsanwalt und um 208 nach Christus schreibt er, diejenigen apostolischen Gemeinden, in denen die wahrhaftige Herrschaft der Apostel in ihrer Stellung immer noch überragend sei, in denen ihre eigenen echten Schriften, im Lateinischen Authenticae, die authentischen Schriften, gelesen werden, indem jede für sich die Stimme jedes Einzelnen von ihnen verbreitet und das Angesicht jedes Einzelnen von ihnen darstellt. Wenn Achaia nahe bei euch ist, findet ihr Korinth. Wenn ihr nicht weit entfernt seid von Mazedonien, habt ihr Philippi. Ihr habt die Thessalonicher. Wenn ihr nach Asien hinübergelangen könnt, findet ihr Ephesus. Wenn ihr überdies nahe bei Italien seid, habt ihr Rom, von woher auch in unsere Hände die wahre Autorität der Apostel selbst gelangt. Also, um 208 schreibt er, da muss man hingehen, da findet man den wahren Text, der ist noch da. Natürlich, in der Zwischenzeit sind die Handschriften alle zugrunde gegangen, weil die so oft benutzt wurden. die besten Handschriften wurden am meisten gebraucht und dann gehen sie schnell kaputt. Meine Bibel, die ist jetzt wirklich nicht mehr gerade eine Schönheit, aber weil sie gebraucht wurde. Ich habe Bibeln in meiner Bibliothek, die sind viel älter und die haben einen fantastischen Zustand. Ja, warum? Weil sie so wenig gebraucht wurden. Durch den Gebrauch gehen Handschriften kaputt und darum sind die Originale alle verschwunden. Aber jetzt eine Gegenfrage. Warum sind diese frühen Papyri aus Ägypten bis heute erhalten geblieben? Ja, natürlich, weil sie aus Ägypten kommen. Das ist so trocken, ideal. Aber noch etwas. Das könnte ein Hinweis sein, dass man gemerkt hat, dass diese Handschriften schlecht waren und man sie deshalb wenig benutzte. Ja, wir gehen weiter. 1. Timotheus 3, Vers 16. Der Apostel Paulus beschreibt 8 Geheimnisse in seinen Briefen. Und hier sagt er in 1. Timotheus 3, Vers 16, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, ist gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Ein wunderbares Zeugnis für die Gottheit Christi. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Gott wurde Mensch. Und genau das wurde verändert. Im Minderheitstext heißt es, welcher geoffenbart worden ist im Fleisch. Da habe ich sogar ein grammatikalisches Problem. Hos auf Griechisch ist ein Relativpronomen. Also wie wenn ich sagen würde im älteren Deutsch, der, welcher zu mir gesagt hat. Ja, welcher, das ist ein Relativpronomen. Und hos ist ein solches Relativpronomen. Und wir beginnen ja nicht einen Satz mit welcher als Relativpronomen. Ja? Aber hier beginnt es so, schon mal eigenartig. Aber jetzt kommt noch was dazu. Gott heißt Theos. Also der Schluss ist genau gleich. Os, os, geschrieben. Und da musste man nur da ein bisschen grafisch was wegmachen und schon hatte man Gott weg. Welcher? Das ist der gleiche Trick im Prinzip wie in Johannes 1, Vers 18. Möglichst wenig eingreifen, aber etwas ändern, wo die Gottheit Christi klar durchkommt. Und so hat man eben hier einen Riesenverlust, wenn jetzt in modernen Übersetzungen steht, der geoffenbart worden ist im Fleisch. Nein, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Und dann Judas 4, da sagt Judas von solchen, die den Herrn Jesus angreifen, und er sagt, dass sie unseren alleinigen Gebieter, Gott und Herrn Jesus Christus verleugnen. Im Nestle-Aland wird dort das Wort Gott einfach weggelassen. Aber das ist natürlich eine Stelle, die mit einer solchen Stärke das ausdrückt. Natürlich, mit Nestle-Aland kann man immer noch beweisen, dass der Herr Jesus der ewige Gott ist. Aber einige Stellen, die sehr wichtig sind, werden dort zerstört. Und der richtige Text ist also, unseren alleinigen Gebieter Gott und Herrn Jesus Christus verleugnen. Also Gebieter Gott und Herr im Griechischen meint die gleiche Person. In Johannes 14, 14, am Vorabend der Kreuzigung, sagt der Herr Jesus, wenn ihr mich um etwas bitten werdet in meinem Namen, werde ich es tun. Ja, aber jetzt muss man mal schauen in den Bibelübersetzungen. Da findet man, wenn ihr um etwas bitten werdet in meinem Namen, das mich weggelassen. Aber die Mehrheit der Handschriften bezeugt ganz klar mich. Was ist der Grund der Weglassung? Ja, diese Stelle sagt, dass man zu Jesus Christus betet. Ja, soll man zu Jesus Christus beten? Zum Vater ist klar. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Aber wie ist das mit dem Sohn? Nun, Stephanus betet bei der Steinigung in Apostelgeschichte 7 am Schluss: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er betet: Vergib ihnen. Ganz so, wie der Herr Jesus gebetet hat am Kreuz, betet jetzt da in Apostelgeschichte 7 Stephanus, 7, Vers 60. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederknieend rief er mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Er betet zum Sohn. Aber Paulus sagt in 1. Korinther 1, Vers 2, dass dieser Brief gerichtet ist an Korinth. Aber nicht nur an Korinth. Er sagt, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihres als unseres Herrn. Hier, wie gesagt, das Typische von allen Ortsgemeinden der Welt ist, dass sie den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Also, das Gebet zum Sohn ist ganz klar bezeugt, und in Offenbarung 5 sehen wir die Ältesten im Himmel, die vor dem Lamm Gottes, dem Herrn Jesus, niederfallen und beten, indem sie das neue Lied singen. Du bist würdig, das Buch zu nehmen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft aus jedem Stamm und Sprache und so weiter. Also nicht nur Bitte zum Sohn, sondern auch Anbetung des Sohnes. Aber noch etwas ist natürlich auffällig in Johannes 14. Der Herr sagt, wenn ihr mich um etwas bitten werdet in meinem Namen. An anderen Stellen spricht der Herr Jesus über das Beten zum Vater in seinem Namen. Aber das bedeutet übrigens nicht, dass wenn ich am Schluss eines Gebetes noch hinzufüge, im Namen Jesu Christi, dass es dann eher erhört wird. Es geht nicht um die Formulierung. Beten in seinem Namen bedeutet so beten, dass es seiner Person und seinem Willen entspricht. Wenn jemand etwas im Namen seines Chefs tun muss, dann macht er genau das, was der Chef will, was sein Plan ist. Er muss gar nicht unbedingt sagen, ich mache das im Namen des Chefs. Er macht einfach genau das, was der Chef gesagt hat. Und wenn wir also im Namen Jesu beten zum Vater, dann beten wir so, wie der Herr Jesus beten würde. Und darum wird auch verheißen, dass es erhört wird. Aber wir können eben auch zu dem Herrn Jesus beten in seinem Namen. Das heißt in Übereinstimmung mit seinen Gedanken. Und das ist in Johannes 14, 14 gemeint. Dann möchte ich noch weiter hinweisen auf inhaltliche Irrtümer im Nestle-Aland-Text. Ganz offensichtliche Fehler im Text. Und ich sage jetzt im Text, nicht in der Bibel. Ja, in der Bibel sind sie nicht, aber im Nestle-Aland-Text. In Matthäus 1 haben wir das Geschlechtsregister von Josef, dem Mann der Maria, das königliche Geschlechtsregister von Abraham bis auf König David, durch all die Könige von Juda hindurch bis Joachim und dann weiter bis auf Josef. Und da drin wird in Kapitel 1, Vers 7 und 8 der König Asa erwähnt. Zweimal. Im Nestle-Aland-Text heißt er Asaf. Das geht natürlich gar nicht. Der König Asa war der König Asa und nicht der Asaf. Asaf war einer der drei großen Dirigenten des Tempelorchesters und des Chores zur Zeit von David. Und in 1, Vers 10, wo der König Ammon erwähnt wird, zweimal, heißt es bei Nestle-Aland Amos. Nein, das ist natürlich nicht der Prophet Amos, sondern Ammon. Und wir hatten den Schluss von Markus angeschaut. Jetzt nochmals der Anfang. Ich lese nach Nestle Aland. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Wie geschrieben steht in Jesaja dem Propheten: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Nun, das erste Zitat, siehe, ich sende meinen Boten, das ist Malachi 3, Vers 1. Und nachher, Stimme eines Rufenden in der Wüste, das ist Jesaja 40, Vers 3. Aber im Nestlealand steht, wie geschrieben steht, in Jesaja dem Propheten. Das stimmt nicht. Das ist anders als in Matthäus 27, wo wir ein Zitat haben aus Sacharja, aber verbunden mit Ausdrücken aus Jeremia. Und dort heißt es, wie Jeremia gesagt hat. Aber hier haben wir 100% Malachi-Zitat und 100% Jesaja. Und der Mehrheitstext liest hier, wie geschrieben steht in den Propheten. Dann stimmt's. Und in Johannes 7, Vers 8, ein weiteres Beispiel, es geht um das Laubhüttenfest. Wir wissen, wo der Herr Jesus am siebten Tag dann aufgestanden ist. Und seine Brüder waren damals ungläubig. Und sie sagen, geh doch, zeig dich den Leuten. Quasi, er soll etwas aus sich machen. Und dann sagt der Jesus im Nestle-Aland-Text angeblich, ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest. Und in den weiteren Versen geht er hinauf zum Fest. Ja, aber dann ist das nicht die Wahrheit. Aber der Mehrheitstext sagt ganz klar, ich gehe noch nicht hinauf zu diesem Fest. Und das ist die Wahrheit. Und dann noch ein weiteres Beispiel. Apostelgeschichte 13, Vers 17. Paulus in der Synagoge in Antiochia predigt und fasst die Geschichte Israels zusammen. Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk in der Fremdlingschaft in Ägypten, im Land Ägypten. Und mit erhobenem Arm führte er sie von dort hinaus. Und während einer Zeit von 40 Jahren pflegte er sie in der Wüste. Und nachdem er 7 Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben. Und nach diesem, während 450 Jahren, gab er ihnen Richter bis auf Samuel, den Propheten. Und von da an begehrten sie einen König. Und Gott gab ihnen Saul, den Sohn Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn weggetan hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Ja, kurze Zusammenfassung mit chronologischen Angaben. 40 Jahre in der Wüste. Übrigens, gewisse Übersetzungen haben ungefähr 40 Jahre. Aber in der Bibel sehen wir, es waren genau 40 Jahre. Und da muss ich noch erklären, das beschreibt Menge in seinem dicken, umfassenden Wörterbuch, das übrigens ein Geheimtipp ist für Griechischkenner, weil es so viele Einzelbedeutungen angibt bei den Wörtern. Menge erklärt Hos, temporal, also zeitlich gebraucht, bedeutet während. Also nicht ungefähr Hos, sondern während 40 Jahren. Und dann auch nicht ungefähr 450 Jahre, sondern während 450 Jahren. Hos mit einem Zeitbegriff ist während. Und das nur als kleine Korrektur. Jetzt ist es ja so, 54 Jahre Richter bis auf Samuel. Das entspricht genau den Zahlen im Buch der Richter und in Samuel. Wenn man sich streng zusammenrechnet, kommt man auf diese 450 Jahre. Nicht 451 oder 449, 450. Und jetzt im Nestle Alland, das ist ein Schreibfehler, da sollte also nicht MT stehen, sondern jetzt sollte NT, NA stehen. Apostelgeschichte 13. Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk in der Fremdlingschaft im Land Ägypten. Und mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus. Und während einer Zeit von 40 Jahren pflegte er sie in der Wüste. Und nachdem er 7 Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben während 450 Jahren. Und danach gab er ihnen Richter bis auf Samuel den Propheten. Das geht chronologisch überhaupt nicht. Aber so steht's wörtlich da. Also Eroberung des Landes und Erben des Landes während 450 Jahren und dann sei die Richterzeit. Aber die Richterzeit begonnen. Das ist vollkommen chronologisch falsch. Und in der neuen evangelistischen Übersetzung, da ist es so, es ist eine freie Übersetzung und da mit einem Kunstkniff, indem man frei übersetzt, wird der Nestle-Aland-Text ein bisschen gedreht. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das steht gar nicht im Grundtext so. Dort heißt es dann, ich lese ab Vers 18, ungefähr 40 Jahre lang, schon mal falsch übersetzt, nicht ungefähr, während 40 Jahren ertrug er sie in der Wüste. Dann vernichtete er 7 Nationen und gab deren Land unserem Volk zum Besitz. All das geschah in einem Zeitraum von etwa 450 Jahren. Quasi wie, wenn sich jetzt das auf die Zeit bis zu den Erzvätern zurückreichen würde. Und dann ungefähr 450 Jahren. Und es passt auch chronologisch so nicht. Denn es müssten ja eben genau 450 Jahre sein. Und so wird das einfach, durch eine freie Übersetzung kann man das ein bisschen anders formulieren und so tun, wie wenn kein Problem da wäre. Aber wenn man den Nestle Aland wörtlich übersetzt, muss man sagen, vollkommen falsch. Stimmt nicht. Und jetzt ganz zum Schluss noch ein paar kostbare Details. In Lukas 23, Vers 34 heißt es im Mehrheitstext, der Jesus spricht am Kreuz, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Nestle Aland lässt das einfach weg. Dieses wunderbare Wort. Und wir finden in den Evangelien, in allen 4 Evangelien zusammen, 7 Worte des Herrn Jesus am Kreuz. Haydn hat das ja vertont. Die 7 Worte des Erlösers. Ja, nach Nestle Aland wären es nur 6. Was kann da ein Grund gewesen sein, dass jemand das weglässt? Ja, wenn der Herr Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, dann ist für Israel Vergebung möglich. Aber wenn da schon die Gedanken von einer Ersatztheologie aufgekommen sind, die Juden sind verworfen, die Kirche hat alles geerbt, dann ist dieses Wort ein Ärgernis, nicht wahr? Auf jeden Fall weggelassen. Und dann noch etwas ganz Praktisches zum Eheleben. 1. Korinther 7, Vers 3. Da geht es um das Thema Sexualität in der Ehe und auch um Fragen von Ehescheidung, Wiederverheiratung und so weiter. Und die Korinther haben da verschiedene konkrete Fragen gehabt und die Paulus gestellt. Und dann sagt Paulus in 1. Korinther 7, Abvers 1, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber um der Hurerei willen habe ein jeder, seine eigene Frau und eine jede habe ihren eigenen Mann. Und jetzt kommt der bekannte Vers. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, gleicherweise aber auch die Frau dem Mann. Die Frau hat nicht Macht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Gleicherweise aber hat auch der Mann nicht Macht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn etwa nach Übereinkunft eine Zeit lang, auf dass ihr zum Fasten und Beten Muße habt. Und kommt wieder zusammen, auf dass Satan euch nicht versuche wegen eurer Unenthaltsamkeit. Hier wird von der ehelichen Pflicht gesprochen. Und gerade im Zusammenhang mit der Sexualität in der Ehe. Und es ist wirklich so, wenn die Sexualität in der Ehe stimmt, dann geht normalerweise auch die Ehe gut. Und wenn die Ehe nicht gut geht, gibt es dort auch leicht riesige Probleme. Wobei natürlich nicht einfach die Sexualität schuld ist, sondern es ist eben so, wenn ein Mann mit seiner Frau am Tag lieb ist, dann ist es für sie auch schön nachts. Aber wenn es am Tag einfach so unmöglich ist, dann muss man nicht meinen, dass es im ehelichen Schlafzimmer eben nachts dann ganz anders ist. Nun, der Apostel Paulus sagt, der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht. Und das klingt ja für manche so ein bisschen, so eine Pflichtsache. Aber ganz wichtig, der Apostel Paulus sagt, hier gibt es ausnahmsweise zwischen Mann und Frau Gleichberechtigung. Ich glaube, in 1. Korinther 11 steht, der Mann ist das Haupt der Frau. Der Mann hat die Führungsaufgabe in der Ehe. Aber hier heißt es, die Frau hat nicht Macht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Und der Mann hat nicht Macht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Und das nur gerade im Zusammenhang mit der Sexualität. Das ist ganz wichtig. Das macht klar, ein Mann kann nicht einfach machen, was er will. Und hier wird klar gemacht, dass man eben darüber sprechen muss. Ist es jetzt Zeit? Oder haben wir jetzt besonders Zeit zum Beten? Und das muss miteinander eben in einem Herzen abgemacht sein. Aber eben eheliche Pflicht. Und das Schöne ist jetzt eben, der Mehrheitstext hat hier nicht eheliche Pflicht, sondern dort heißt es, der Mann gebe der Frau die geschuldete Zuneigung. Das Wort ist noch dabei. Eunoia. Und Eunoia heißt gemäß dem ausführlichen Menge-Wörterbuch Zuneigung, Liebe, Gunst, Freundlichkeit, Sympathie, Teilnahme, Anhänglichkeit, Ergebenheit. Alle Übersetzungen sind richtig. Also es ist nicht einfach, leiste die eheliche Pflicht, sondern der Mann gebe der Frau die geschuldete Zuneigung, Liebe, Gunst, Freundlichkeit, Sympathie, Teilnahme, Anhänglichkeit und Ergebenheit. Und das ist natürlich eine gute Grundlage für eine glückliche Ehe. Ja, dann wollen wir an dieser Stelle schließen für heute.